Jo, da sind wir wieder hier bei Webradio Flora und bei Hottes Kummerkasten Spezial. Und wir haben hier heute einen Professor an der Leitung, und den Herrn Professor Dr. Wangerau und natürlich die gute alte Manu. Und wir würden ganz gerne jetzt den Anfang nochmal starten, indem wir aufs Podcast zu sprechen kommen, was wir ja hier bei der Spezialsendung ja immer wieder anbieten und dementsprechend auch hochinteressant ist, dass man diese Gespräche auch nochmal nachfolgen kann. Und da möchte die Manu ganz besonders nochmal was sagen. Leg los.
Also erstmal möchte ich sagen, dass ja wohl auf dem Podcast zu finden sein wird, dass der Herr Horst Hoffmann mich gerade als gute alte Manu bezeichnet hat, ja? Das wird in einem Verfahren enden, junger Mann.
Na gut.
Aber nein, jetzt Spaß beiseite, aber das muss auch manchmal sein, nicht? Auf jeden Fall, der Podcast ist eine Sache, die gar nicht so einfach ist. Also ihr wisst ja, wir sind ein Verein, das heißt, niemand von uns, weder Herr Professor, der heute unser Gast ist, doch der Horst, noch ich, wir bekommen irgendwie Geld für das, was wir hier machen, sondern wir machen das, weil es wichtig ist. Aber auch das Erstellen dieses Podcasts ist nochmal Zeit, die investiert werden muss. Und wir machen es gerne, weil wir gerade eben auch an den Zahlen sehen, dass viele Leute sich diesen Podcast runterladen. Ja? Aber soll natürlich nicht so sein, dass es eine verlässliche Komponente wird, dass die Leute sagen, ach, die Sendung brauchen wir nicht zu hören, wir können uns ja denn spätestens am Dienstag den Podcast runterladen. Ja, liebe Leute, also das Spiel macht die gute alte Manu, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, für diese Sommerphase noch mit. Weil ich kann das ja verstehen. Also ich bin ja auch Familienmensch, wir haben alle irgendwo unsere Kontakte. Und das gerade, wenn vielleicht die Lockerungen da sind, man mit der Familie auf dem Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag irgendwo sitzen will, grillen will oder wie auch immer, kann ich alles verstehen. Aber im Winter werden wir darüber nachdenken, das ein bisschen zu reduzieren. Weil uns ist es wirklich daran gelegen, dass wir euch als aktive und live-hörende Gäste in unserer Sendung haben. Weil sonst wird uns natürlich von der Obrigkeit auch irgendwann mal gesagt, es gibt nämlich auch eine, wisst ihr was, dann könnt ihr die Sendung gleich aufnehmen und als Podcast hinstellen, braucht ihr keine Sendezeit mehr. Also, wir bitten dabei um euer Verständnis. Jetzt im Sommer, alles klar, machen wir mit, aber im Winter, da gucken wir uns das nochmal kritisch an. So, und nun kommst du heute.
Ja, und zwar, ich würde also Podcast ist, du hast völlig recht, wir hatten ja drüber gesprochen, privat und dementsprechend. Ich würde dies jetzt aber nicht weiter gerne in dieser Zeit jetzt ausnüllen, weil der Herr Professor hat sich gerade verabschiedet am Telefon. Jetzt haben wir den Salat.
Na, vielleicht ist sein Akku leer.
Nein, der ist voll. Aber ich rufe ihn gleich nochmal an. Jetzt haben wir den Salat. Pass auf, warte. Letzte Nummer. Und zack. Wir machen jetzt einfach mal ein Stück Mucke. Weil
das denke ich. So machen wir das. Es ist eine Live-Sendung, liebe Leute, und auch da kann sowas mal passieren.
Genau.
Nehmt uns das nicht übel. Wir versuchen, die Verbindung gleich wieder herzustellen. Und bis dahin
mache ich jetzt hier einfach Musik, bitte. Ja, ich muss jetzt erstmal kicken, welchen Song ich hier drauf habe. Und dann nehmen wir, er ruft gerade an.
Na denn.
Ich war irgendwie rausgeflogen.
So, da ist er doch, Mensch, siehste. Da brauchen wir ja kein Stück Mucke machen, sondern ich habe eben nämlich gerade gesagt, Mensch, wo ich gerade rüberkommen wollte, wieder zu Ihnen, weil Sie ja auch ein bisschen in Zeitdruck sind. Und schwupp waren Sie weg. Aber jetzt sind Sie da und dann.
Ich habe gar nicht aufgelegt, aber ist auch egal. Ist irgendwie zusammengebrochen.
Bingo.
Aber jetzt, dann habe ich einfach gedacht, ich rufe zurück. Jetzt
super,
bin ich da.
Super, perfekt. Und in dem Moment übergebe ich jetzt der Manu, denn wir haben uns hier einig, das mit dem Podcast klären wir nachher. Jetzt klären wir das erstmal mit dem Herrn Professor, das ist ja viel wichtiger.
Ja, Manu? Ich drücke hier gerade eine Hörermeldung rein. Liebe Manu, lieber Hotte und lieber Herr Dr. Professor Wangerau, das ist ja eine wahnsinnig aufschlussreiche, informative Sendung. Es macht richtig Spaß, dazu zu hören. Alles Liebe von Tobi. Ja, Oha. Also das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen. Lieber Tobi, vielen Dank für deine positive Kritik. Wir freuen uns immer, wenn wir für euch was Gutes machen können.
Das stimmt.
Weil das haben wir uns alle verdient und es macht ja auch Spaß. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt auch weitermachen, weil es gibt sicherlich noch einiges mehr, was wir besprechen können. Und dazu gehört auch, dass wir uns jetzt die Frage stellen, wann können die Mitarbeiter der Anlauf- und Beratungsstellen wieder in Einrichtungen oder zu Hause besuchen? Was schätzen Sie, Herr Professor von der Rau?
Ja, schwer zu sagen, da aus der Politik und den Ländern so unterschiedliche Signale kommen. Nur wenn jetzt die Grenzen wieder geöffnet werden, was ich persönlich nebenbei gesagt für sehr wichtig halte, und die Restaurants wieder geöffnet werden und wieder Fußball gespielt werden kann, glaube ich, dass vielleicht Ende des Monats, das ist eine gewagte Prognose, aber es kann jetzt eigentlich langsam wieder losgehen mit Schutzmaßnahmen, natürlich vielleicht auch mit individuell anzupassenden Schutzmaßnahmen, aber vorsichtig gesagt, ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
Gut, also ich wünsche mir das auch sehr. Ich persönlich bin ja schon seit 8. März in Quarantäne auf ärztlichen Rat. Ich habe jetzt mal eine Frage zum Thema Corona. Sie sind Mitglied der Leopoldina. Und ich frage Sie jetzt so mal ganz persönlich, weil uns ja keiner zuhört. Herr Professor von der Rau, ist es alles so richtig gelaufen, wie es gelaufen ist? Von Seiten der Politik, waren die Maßnahmen ausreichend? Waren sie vielleicht zu überzogen? Was denken Sie?
Also, ich bin nicht in den Beratungsgruppen der Leopoldina gewesen. Da waren Historiker, Medizinhistoriker nicht dabei. Muss man ja auch nüchtern mal sagen, wenn eine Pandemie akut droht, hören die meisten Leute lieber erstmal auf einen Virologen. Was ja auch irgendwie vernünftig ist. Jetzt aber aus einer medizinethischen und medizinhistorischen Perspektive betrachtet, ist es so, dass sowohl die Politiker als auch die Ärzte in einer absoluten Situation des Ungewissen sind. Man kannte das Virus nicht, man kannte die Krankheit noch nicht so genau, man wusste nicht, was passiert. Und dieses Handeln im Ungewissen, da war sicherlich eine Vorsicht besser als ein einfach laufen lassen. Man sieht es jetzt an einigen Ländern, die nicht so konsequent darauf gesetzt haben, auf klassische Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Einschränkungen der Kontakte und so weiter zurückzugreifen. Da breiten sich die Zahlen aus. Und was ein positives Signal all dieser einschränkenden Maßnahmen ist, ist meines Erachtens doch auch, dass von politischer Seite, aber auch von Seite der Bevölkerung die Grundüberzeugung herrscht, dass keiner zurückgelassen werden soll. Das heißt, es sollen möglichst wenige an dieser Pandemie sterben. Und das, finde ich, ist ein positives Signal, dass man da eben nicht sagt, ach komm, ist uns doch egal, so eine Pandemie wird schon nur die Schwachen und Alten treffen. Also dass das keiner sagt, gut, so plump sagt das keiner, aber dass das nicht das Denken bestimmt und Handeln, das finde ich gut. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt finde ich die Maßnahmen richtig und finde auch, dass Deutschland da, also die deutsche Politik, die Bundesländer relativ gut agiert haben. Was ich persönlich da sehr, sehr wichtig finde, auch als historische Lehre aus vergangenen Pandemien, ist, dass man die Stärken des Föderalismus nutzen muss und auch die Stärken der Kommunen nutzen muss, weil man vor Ort in der Kommune ja viel besser einschätzen kann, wie die Seuchenausbreitung gerade passiert, und weil die Härte der Maßnahmen auf kommunaler Ebene ganz anders angegangen werden kann. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Wenn eine bestimmte Gemeinde sagt, wir wollen, dass unser sozialpsychiatrischer Dienst weiter arbeiten kann, das heißt, wir sagen hier, wir bauen eine ganz kleine Infrastruktur für Beratung nochmal extra auf mit allen Schutzmaßnahmen, die auch die Berater brauchen, dann ist das besser möglich, als wenn in Berlin ein Bundesminister anordnet, dass jede Kommune jetzt dies oder jenes machen muss. Das heißt, die Flexibilität, die in den Ländern herrscht, die muss auch genutzt werden. Also das wäre auch so eine Lehre aus der Pandemie. Jetzt nach dem langen Reden in kurz. Ich glaube, dass die Maßnahmen berechtigt waren und dass individuelle Abänderungen auf regionaler Ebene vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft worden sind.
Ja, also ich sehe das eigentlich genauso wie Sie. Ich muss allerdings dazu sagen, es gab auch bei mir neben der Gefühlsebene von Lagerkoller bis, ich weiß nicht, wirklich auch infiltriert und bombardiert mit diesen Verschwörungstheorien auch schon ab und an den einen Zweifel. Wo ich so dachte, na, ist es wirklich alles so? Gibt es dieses Corona wirklich? Sind das wirklich alles die richtigen Zahlen? Dann haben sich ja die Virologen untereinander behakt. Ne? Das ist ja auch ein gutes Beispiel für das, was da eigentlich so intern bei uns in den betroffenen Vertretungen passiert. Und es hat verunsichert. Und mir wurde dann, ich muss das einfach mal so sagen, ein internes Arbeitspapier zugespielt aus einem Ministerium, wo dessen Echtheit ich nicht unterschreiben kann, das muss ich auch dazu sagen, ja? Wo also ganz genau strukturell verankert war, wie man mit der Bevölkerung umgehen muss, um also die entsprechenden Ängste zu erzeugen. Ja. Bezogen auf die Urängste und so weiter und so fort. Und da war also auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich endlich hier auch zum Verschwörungstheoretiker werde. Mittlerweile ist es so, dass ich also Nachrichten maximal nur noch einmal am Tag gucke, mich auch nicht mehr für die Fallzahlen interessiere, meine Tagesstruktur habe, mich um meine Arbeit kümmere und sage, okay, ich bin Hochrisikopatientin, ich mache meine Schutzmaßnahmen, das heißt also eine Alltagsmaske, häufiges Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge, Abstandsregelungen von mindestens 1,5 Meter und der Rest interessiert mich also wirklich nicht mehr.
Ja, ich finde diese Verschwörungstheorien oder ich finde die nicht plausibel. Ja. Weil welches Interesse sollte der Staat daran haben, seine eigene Wirtschaft kaputt zu machen, mehr oder weniger, und viele Leute in die Arbeitslosigkeit zu treiben und den Leuten ihre Freiheit zu nehmen? Zumal unser föderales System es ja geradezu verunmöglicht, dass ein Zentralstaat sowas machen kann. Und das, finde ich, das kann man all den, zumindest die Verschwörungstheorie von Staatsseite vertreten, wirklich guten Gewissens entgegenhalten. Die Bundesländer von Bayern bis Nordrhein-Westfalen haben da doch deutlich gezeigt, sowohl auf der einen Seite, dass sie Maßnahmen ergreifen, wenn sie meinen, sie müssen ihre Bevölkerung anders schützen als andere, als auch, dass sie sagen, wenn hier die Seuchengefahr gebannt ist, fahren wir die Maßnahmen zurück. Und das spricht ja auch nochmal für die Regionalisierung, die ich gerade angesprochen habe. Ja. Viele der Verschwörungstheorien greifen einfach nicht, wenn auf kommunaler Ebene solche Entscheidungen gefällt werden und vielleicht sogar unter Beteiligung aller, die so eine Gesellschaft ausmachen.
Also das ist ganz gut gemacht worden. Also ja. Es war wirklich, wie gesagt, für mich, ich habe mich zu keiner Zeit, obwohl ich ja nun auch zu der Gruppe der über 65-Jährigen gehöre, zu den chronisch Kranken gehöre, ich habe mich in keiner Weise, sage ich mal, im Stich gelassen gefühlt. Jedenfalls nicht von Seiten der Landesregierung oder eben auch von der Bundesregierung. Wo ich mich teilweise im Stich gelassen gefühlt habe, ist einfach innerhalb der Gesellschaft bei der Umsetzung von eben Präventions-, also Vorsichtsmaßnahmen, ja. Da habe ich schon gedacht, ja, das zeigt sich wieder, es gibt so manche nicht gesellschaftsfähige Menschen, die halt ihr eigenes Ding durchziehen.
Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich bin öfter als Medizinhistoriker dazu gefragt worden. Und ich habe immer das Mantra vertreten, man muss auf Aufklärung setzen und auf Information setzen. Vergangene Pandemien, wie zum Beispiel die AIDS-Pandemie in den 80er Jahren, haben gezeigt, wie gut das funktioniert, wenn man auf Aufklärung und Selbstverantwortung der Menschen setzt. Man konnte damals die Ausbreitung des Virus eindämmen, nicht mit Gesetzen, nicht mit Verboten, sondern mit Aufklärung. Und ich glaube, man hätte auf genau das setzen können, auch jetzt hier in der Corona-Pandemie, und man hätte sich viele Verschwörungstheorien und Theoretiker erspart. Ja. Gleichzeitig gilt natürlich, was Sie sagen, bei sowas müssen alle mitmachen. Wenn dann welche ausscheren, dann steht man so als Rufer für Vernunft und Aufklärung sehr, sehr schnell sehr alleine da.
Ja, also was sich natürlich auch gezeigt hat in der gesamten Bandbreite, es hat auf Schwachstellen hingewiesen, ob das nun in der Gesundheitspolitik war, ob es in der Umsetzung von lange existierenden Pandemieplänen war oder. Es hat auch gezeigt, dass wir also ein Land sind, das also viele Dinge ausgelagert hat ins Ausland, damit eben auch Abhängigkeiten geschaffen hat, die uns hier während der Pandemie also wirklich haben ganz schön im Regen stehen lassen. Sei es jetzt eben, dass es also Gesetze gab, dass Apotheken keine Desinfektionsmittel herstellen durften. Das hat man dann Gott sei Dank schnell geändert. Man hat also gesehen, dass also die Erstellung von Masken im Ausland ans Ausland abgegeben wurde, dass man hier eben die Materialien nicht hatte. Ich hoffe ganz einfach, dass man wirklich aus all diesen Dingen, sei es jetzt eben auch die hygienischen Unterbringungsverhältnisse von ausländischen Schlachthofmitarbeitern, ich hoffe ganz einfach, dass man diese Dinge, dass man daraus lernt. Und da sind wir wieder, und da schließt sich der Kreis im Hinblick auf die Uhr, weil ich weiß, wir müssen ja noch jemanden ins Bett bringen. Wir können nur durch Auseinandersetzung, durch gnadenlose Aufklärung und Auseinandersetzung wirklich einen Umdenkungsprozess erreichen. Ja? Und da gehört eben auch unsere Geschichte dazu, da gehört jetzt die Pandemie dazu, da gehören viele andere Dinge auch dazu. Und ich wünsche mir einfach, dass man wirklich mit Wachsamkeit, mit Offenheit und auch mit Genauigkeit an diesen Dingen dranbleibt und entsprechend die Fehler, die gemacht worden sind, erkennt und einfach sagt, das passiert uns nie wieder, das kann nicht mehr in unserer Gesellschaft passieren, da werden wir alle Maßnahmen ergreifen, die dafür nötig sind, dass das nie wieder geschieht. Das wünsche ich mir.
Ja, das finde ich einen ganz tollen Vergleich, weil so wie es Pandemiepläne gibt, die vor der nächsten Pandemie schützen sollen, und Überlegungen, wie man denn die Ausbreitung einer Seuche verhindern kann, vielleicht schon am Ort des Geschehens, sowas gibt es ja auch für jede Form der Einrichtung, nämlich Pläne, oder man entwickelt sie, wenn man sie nicht gar schon hat, wie man Leid und Unrecht, Gewalt in Einrichtungen vermeiden kann. Zum Beispiel haben ja einige Einrichtungen den Versuch gemacht, die haben das Kultur des Hinsehens genannt, so eine Kultur zu schaffen, die vor sexuellem Missbrauch dadurch schützt, dass alle für alle verantwortlich sind und alle hingucken. Da sind wir wieder bei dem Fall, dass wenn jemand sagt, hier ist was passiert, dass diese Person dann eben nicht stigmatisiert und ausgegrenzt wird, sondern dass ihr zugehört wird und Fällen nachgegangen wird. Dazu gehört eben auch, wie man verhindern kann, dass Peer-Gewalt in Einrichtungen stattfindet. Und wir wissen so viel inzwischen aus der Pädagogik, und da würde man sich eben auch wünschen, dass das flächendeckend jetzt eingesetzt wird als präventive Maßnahme.
Da haben wir noch ein Stück Arbeit zu leisten, Herr Professor. Wir alle gemeinsam, Sie, ich, alle Netzwerker, die daran beteiligt sind, alle uns wohlgesonnenen Politiker und vor allen Dingen die Gesellschaft. Wenn wir zusammenarbeiten, alle, die ich jetzt gerade genannt habe, dann können diese Dinge nicht mehr passieren. Dazu gehört auch, dass jährlich im häuslichen Bereich immer noch Kinder an Folgen von Gewalt versterben. Bitte, wir sind wirklich, das muss man sich vorstellen, immer noch Wir sind immer noch in Zeiten, wo Kinder sexuell missbraucht werden. Wir sind immer noch in Zeiten, wo es Kinderpornoringe gibt. Wann, wenn nicht jetzt, wollen wir aufstehen und Nein zu diesen Dingen sagen? Unterstützen Sie uns dabei, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte werden Sie Mitstreiter für diese Dinge. Herr Professor Fangerau, ich bedanke mich von ganzem Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Sicherlich ist manches noch zu kurz gekommen. Und deswegen haben wir ja schon beide vereinbart, Sie nochmal in unserer Sendung begrüßen zu dürfen im nächsten Halbjahr des Jahres 2020. Und ich freue mich schon sehr auf diese Sendung. Und ich verabschiede Sie jetzt und bedanke mich. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und machen Sie weiter so.
Ja, vielen Dank an Sie und ich freue mich auch und danke, dass ich mitmachen durfte. Das ist schön, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, auch
sehr, sehr gerne. Auf Wiederhören.
Auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und in diesem Sinne machen wir jetzt erstmal kurz einen Song und wir schnacken hier kurz nochmal im Hintergrund. Bis gleich, liebe Hörerinnen und Hörer.